Ja, guten Tag miteinander, das ist die Sommershow auf nebelspalter.ch. Heute mit dem Bruno Lezzi. Was soll man da alles sagen über Bruno Lezzi? Er war lang bei der Zürich Zeitung Redaktor, zuständig für alle Belange des Militärischen. Er ist ein absoluter Experte, was Armee betrifft, aber nicht nur in der Schweiz, sondern wirklich international, das eine. Du bist ursprünglich Historiker, das gefällt mir natürlich auch. Du hast, wenn es mir recht ist, eine Dissertation geschrieben, jetzt muss man es wieder sagen, damit
über den General Wille und die Kriegsbereitschaft.
Das ist gut, und dann habe ich nämlich gedacht, als ich heute das gelesen habe, ich denke, das würde dich jetzt lesen, das interessiert mich.
Das ist schon ein bisschen lang her.
Ja, das ist gleich, weißt du. Nein, also er ist Historiker ursprünglich und nachher lange Jahre beim Nachrichtendienst von der Schweizerischen Armee und dann zu der Zürich Zeitung kam. Der Grund von unserem Gespräch ist erstens, der Bruno ist einfach ein ganz interessanter Zeitgenosse, aber zweitens hat er jetzt ein Buch geschrieben, das sind eigentlich seine Memoiren, wo man kann sagen, wo er von Feld zu Feld, oder, wo eigentlich alle die Stationen von deinem Leben beschrieben hast. Und ich muss jetzt einfach das erste Mal ein Kompliment machen, dass du es überhaupt machst. Ich finde nämlich, das ist ein riesen Problem in der Schweiz. Unsere Leute, alle Leute schreiben zu wenig Memoiren. Und wir als Historiker wissen, wie unglaublich wertvoll gerade auch Memoiren sind. Das ist zwar subjektiv, aber da sind immer Geschichten drin, die man sonst gar nie erfahren kann. Das ist mal das Erste. Und das Zweite, es ist ein sehr gutes Buch. Also man muss wirklich empfehlen, wirklich, ich meine es ernst.
Oh, es ist wirklich,
es ist, meine, du bist natürlich Journalist und deshalb auch ein guter Schreiber, aber es ist auch deswegen sehr gut, weil es ist sehr anekdotisch, man erfährt viel, es ist leichter geschrieben, nein, also ganz gut. Wir wollen heute über das Buch reden, aber nicht nur über das Buch, und fangen aber jetzt mal an mit deinem Leben eigentlich. Bruno, du bist in Zürich aufgewachsen. Erzähl, wie das war, als du hier aufgewachsen bist. Das ist das Zürich, das es jetzt in dem Sinn nicht mehr gibt.
Es ist langsam in einer Grauzone, das Zürich, oder? Mm-hmm. Ich bin in Hottingen aufgewachsen. Ein gutes Quartier dort gewesen. Es hat sich auch noch ein bisschen gehabt heute. Mm-hmm. So Professoren haben dort gewohnt. Mm-hmm. Es war sehr gemischt. Ich bin Silgen A-Schulhaus, Silgen B. Und da sind natürlich Kinder vom Zürichberg, mm-hmm, aber dann auch von unten, oder? Mm-hmm. Ich habe gerade in der Mitte gewohnt, im Meustweg und eigentlich Viertelstrasse. Da haben wir auch so Leute gehabt, auch wenn ich Bächler von Luva und so weiter, aber dann Kinder vom Waisenhaus, oder? Mm-hmm. In Klasse damals mit noch 37 Schülern. Ist eine Lehrerin wahrscheinlich 1895 geboren, ja, die noch sehr mit der Hand gearbeitet hat, ihre erzieherischen Methoden. Jawohl. Und da bist man aufgewachsen. Also, aber ein Gebiet, ein Quartier, das ich immer wieder gerne kann.
Ja, ist ein schönes Quartier.
Oder es tut mich, ich wohne zwar jetzt auf der anderen Seite vom Zürichsee, aber ich gehe immer noch gerne in das Quartier rüber, auch in die Buchhandlung am Hottingerplatz. Also, es ist mir irgendwie, ist mir das vertraut. Es war eine einfache Welt.
Also, was haben deine Eltern gemacht?
Mein Vater ist, das ist auch interessant, er ist sozialdemokratischer Politiker,
das
gewesen,
das
oder?
Nicht,
oder?
Ja.
Wo immer viele Diskussionen dann natürlich gegeben hat um Militär und Staat und so weiter. Meine Mutter hat eigentlich sich gewidmet dann den Kindern, also meiner Schwester und mir. Mhm. Also sie hat dann nicht einen Beruf ausgeübt, oder? Mhm. Sie war im Restaurantgewerbe gewesen. Und, also es war eine einfache Familie gewesen. Mhm. Mein Vater ist aus einer Familie gekommen, oder sein Vater war Schneider gewesen. Mhm. Er wohnt dort an der Beethovenstrasse. Mhm. Grossvater eine abenteuerliche Gestalt, auch politisch. Ist als politischer Flüchtling 1906 auf Zürich gekommen.
Von Italien?
Oder? Von Italien, von Gallipoli, ja. Und mein Vater ist dann eingebürgert worden. Es hat ein bisschen Verzögerung gebraucht wegen dem Grossvater, weil er ist politisch doch radikal.
Also Kanarist oder Sozialist?
Ja, er war Sozialist gewesen, aber auch dann wieder auch ein bisschen gespalten. Ja. Der Grossvater ist jede Ostern, das hat man damals so in Zürich gespielt, jede Ostern der Parsifal vom Wagner gelassen. Super. Er war nicht ein Verdi-Anhänger, er war ein Wagner-Anhänger.
Ja.
Und so hat er aber auch Spanienkämpfer hat er rekrutiert und so weiter. Das habe ich dann erfahren.
Hat er den Mussolini kennt? Weil der Mussolini ist ja in dieser Zeit als Sozialist
so
in Zürich gewesen.
Ich weiß, oder wie ich es aus der Berichterstattung auf dem Vater, der das einmal notiert hat, weiss, ich hätte ihn nicht gekannt.
Ist denn für deinen Vater, wo du nachher eben, du hast Skimmy gemacht in Zürich, das war schon mal speziell gewesen. Dein Vater hat nicht Skimmy gemacht und damals ist ja Gymnasium ist noch etwas
sehr. Er hat das auf dem zweiten Weg gemacht. Ja.
Aber damals war das Gymnasium schon noch etwas anderes als bei uns. Oder? Das war ja sehr bürgerlich. Und am Zürichberg sowieso. Wie ist das? Bist du dort ein Aussenseiter gewesen? Oder wie
überhaupt nicht. Ja. Und zwar, ich bin natürlich dann was bei den Schweizer Macherfilmen. Du erinnerst dich, der Film vom Rolf Lissi. Wunderbar. Wir sind dann natürlich fast noch schweizerischer gewesen als die anderen Schweizer, oder? Also, ich habe mich identifiziert mit der Schweizer Geschichte. Ich habe das gern gehabt. Ich habe vor allem auch die Militärgeschichte habe ich geschätzt und so weiter. Ich habe auch die Heimatblätter, die dicken Geschichtsbücher, Vatergeschichte auch gern gehabt.
Muss ich noch sagen, du hast einen berühmten Geschichtslehrer gehabt, den Walter Schufelberger. In Dini?
Ja.
Ganz ein guter Historiker, nachher auch Professor an der Uni Zürich, ja.
Ja, das ist natürlich jemand, der mich sehr bestimmt hat und auf den Pfad eigentlich geführt hat. Aber wie gesagt, ich bin nicht als Italiener eigentlich identifiziert worden. Und zwar, weil sie falsch geschrieben haben. Die haben es immer mit TZ geschrieben.
Ja, das ist lustig.
Oder? Und dann sagt man, der hat da den letzten Grund da unten noch, oder? Also, wir haben ja fast in Hottingen fast noch falsch interpretiert, oder? Ja, aber gross. Ich bin nie irgendwie identifiziert worden als Cink, wie man damals gesagt hat. Ja. Also, das
habe ich nicht. Ja, die dritte Generation gesehen, eben dein Grossvater
ist eingegangen. Ja, mein Vater oder? Ist da in die Schule gegangen. Eben, ja. Er hat dann nicht mehr sehr gut Italienisch
gesprochen. Ich habe es jetzt eher sozial gemeint, oder? Meine sozialdemokratische Politiker ist dein Vater. Und im Gymnasium würde ich jetzt behaupten, sind wahrscheinlich die meisten Väter von
denen
sind bürgerlich gewesen,
das
oder?
Das FDP-Leute ja, die meisten, die ich bis Literarg im Schanzenberg von der Kantonsschule, das sind die meisten vom Zürichberg, Ärztesöhne und so
weiter.
Lehrer, ja natürlich, oder? Es ist schon ein bisschen eine andere Welt. Wobei, mein Vater ist nicht ein verbiesterter, politisch, ideologisch eigentlich fixierter Mann gewesen. Er hat dann schon auch gesehen, wo da, er hat da gewisse Sachen nicht begriffen. Also die ganzen Umwälzungen, wo die Sozialdemokratie dann auch durch die jugendlichen Akademiker langsam bestimmt wurde, das hat er nicht gemerkt.
Ja, passt, ja.
Er hat zwar die Kreisgruppe 7 geführt einmal, als Parteipräsident, und gerade das war ein Hort eigentlich von Leuten, die nachher völlig andere Sozialdemokratie gebracht haben.
Und dann bist du ja eigentlich, kann man schon so sagen, im Höhepunkt des Kalten Krieges, oder? Wenn es mir recht ist, wenn ich richtig rechne, etwa 1965 bist du in Beres.
Jawohl, genau.
1963 ist, Kuba-Krise ist 62.
Ja.
Das ist der Höhepunkt des Kalten Krieges. Also, dir hat man, glaube ich, damals nicht müssen erklären, dass die Armee wichtig ist. Dort haben wahrscheinlich alle Leute das Gefühl gehabt, die Armee ist wichtig. Und da hast du Beres gemacht.
Ja, natürlich. Und, aber du hast den Geschichtslehrer Schufelberger vorher erwähnt. Der Schufelberger hat natürlich uns auch entsprechend natürlich konditioniert, oder? Also, wer da von der Zivildienst war, weißt du, die Münchensteiner Initiative, das ist nicht gerade gefragt gewesen, oder?
Und die sind ja sogar in die Infanterie Grenadier RS auf Lausanne gegangen, oder?
Eine Schulreise gemacht zu
Grenadier.
Nein, ich meine, dort übernachtet.
Hast du das oben auch übernachtet?
In der Kaserne. In der Kaserne. Damals Lausanne.
Ja.
Es ist erst nachher auf Lausanne gekommen. Und wie gesagt, ich bleibe ein Eindruck, der Köbi Kuhn, der Fußballer oder der nachmalige Trainer, der Rekrut war und unserer Klasse hat er dann uns betreut und uns Essen gebracht und uns gesagt, wo man muss fassen. Ja. Also unvergesslich.
Und dass du dann Offizier geworden bist, das ist der sind selbstverständlich gewesen.
Das habe ich dann wählen. Also nicht einmal mit einer sehr, nicht einmal mit einer ganzen tollen Begründung. Da habe ich gesagt, also wenn ich da schon angefangen habe, dann machen wir jetzt das weiter. Aber nicht besonders durch Patriotismus oder so bewegt. Oder?
Was war das für eine Armee gewesen? Die Schweizer Armee damals, 1965?
Ja, es ist damals, 65, war sie noch eine Selbstverständlichkeit, oder? Also, man hat dann nicht diskutiert in einer Armee, das ist klar. Es sind auch noch dann vor allem in der Offizierschule Leute gewesen, unsere Klassenlehrer, die Aktivdienst gemacht haben. Also, die haben den Stil eigentlich noch weitergeführt. Also, da sieht man
was auch, für ein Stil ist das gewesen?
Ja, eigentlich
ein sehr deutsch, oder?
Sie, nicht deutsch, einfach, unnahbar, oder?
Ja,
also unnahbar. Wirklich. kurz angebunden. Es hat einige wenige gegeben.
Also kurz angebunden, man hätte nicht können, ja. Jetzt sagen wir, du bist Leutnant, also in der OS, bist Aspirant gewesen, da hätte man nicht können bläudern mit denen.
Nein, bläudern auf keinen Fall. Du, es hat vielleicht einmal, während der RS, hat es einmal vielleicht ein Treffen gegeben, wo man mit dem Schulkommandant diskutiert hat. Aber so mal von Angesicht zu Angesicht hat es nicht viel gegeben. Ja. Ja. Und der Rappold hat schon gedacht, das war eine eisige Figur gewesen. Der ist auch mit seinen Verwandten, mit seinen Brüdern, ist er genauso eisig im Militär umgegangen.
Der war Schulkommandant gewesen.
Der war Schulkommandant gewesen und später dann Divisionär.
Ja, der ist der Würde, Mann. Ja, ja, und der ist ganz eisig gewesen. Einfach.
Eisig, eisig, unnahbar, kalt. Also die solche Leute, die sind heute nicht mehr möglich. Es hat andere schon gegeben, oder? Ja. Der Berühmte, das sagt einige, die Dienst gemacht haben, der noch etwas. Der Rolf Binder, der hat damals schon einen Stil gepflegt, der anders war, oder? Oder auch unser Schulkommandant Zollikofer von Alten Klingen. Mhm. Das ist so ein Aristokrat aus dem Thurgau. Mhm. Der hat dann auch, irgendwie einen anderen, irgendwie menschlichen, neueren Stil geführt. Aber eigentlich die Schritte nachher sind erst gekommen, wo der Rudi Steiger sein berühmtes Buch geschrieben hat, menschenorientierte Führung. Vorher hat man das Wort gar nicht gedacht, oder?
Und sag mal, ist das eine gute Armee gewesen? Wie würdest du das heute? Ich meine, du hast eine grosse Erfahrung. Du hast das sicher dort auch schon vergleichen mit anderen Armeen. Ist das damalige Zeit, ist die Schweizer Armee eine gute Armee gewesen?
Es ist noch schwer zu beurteilen, das aus meiner Sicht damals. Ich habe eigentlich die Armee viel mehr dann aus einem im Rückblick beurteilt. Ich habe sie gefunden, doch, es ist eine Armee, die sich zeigen lassen kann, oder? Weil auch die anderen Armeen ist ja nicht wie heute, oder? In diesen 30 Jahren seit 1990, die jetzt vergangen sind, oder mehr als 30 Jahre, wo die Armeen nachher im Einsatz gewesen sind, abgesehen von den Amerikanern, Franzosen in Afrika und so. Aber die Deutschen, die Italiener, alle anderen, sind Ausbildungsarmeen gewesen wie wir. Und da haben wir uns nicht müssen verstecken, oder?
Also, so was würdest du sagen, sind die Stärken gewesen von dieser Armee? Ist es System gut gsi, ist weiß auch nicht, die Schweizer Genauigkeit gut gsi. Was ist gut gsi an dieser Armee?
Ich glaube schon, dass man sich gut gekannt hat. Ja. Also in dem Sinn, was du gesagt hast, jetzt ein bisschen abstrakter. Ja. Das Milizsystem, das natürlich dann auch einen anderen Weg genommen hat, aber das ist dort noch recht, ist noch recht verwurzelt gsi, oder? Nicht?
Und politisch war es keine Diskussion gewesen. Da hat es einfach ein paar Linke gegeben, ganz Linke, die gefunden haben, das ist nicht so gut. Aber sonst ist das eigentlich gut. Die Bevölkerung völlig getreut gewesen. Also wenn du, sagen wir, in Uniform, man hätte ja dort sogar im Urlaub, gell? Ich weiss das noch von meinem Vater. Immer wenn der im WK war, ist der den ganzen Tag in der Uniform daheim rumgepackt. Unglaublich, oder? Aber haben das irrsinnig gefunden als Buben damals? Gross, oder? Die Uniformen sind irrsinnig gewesen und haben mit diesen Hüten natürlich gern gespielt. Vor allem die alten Hüte haben wir dann bekommen und dann haben mit denen können spielen. Aber in der Bevölkerung ist das völlig unbestritten gewesen.
Es ist, hat sich dann geändert.
Wenn denn?
Es hat sich dann geändert. Auch du hast den Schuffelberger erwähnt, er hat bei uns Erfolg gehabt. Dann vier Jahre nachher, 1968, oder? Also die Mai-Unruhen in Paris, die Unrast in Deutschland, die studentisch hat sich natürlich sehr rasch auch auf uns ausgewirkt. Also die universitäre Unrast, die hat da stattgefunden. Da hat es auch Strassenauseinandersetzungen gegeben, oder? Und dort hat es gewackelt. Dann hat der Schuffelberger auch eigentlich hat nicht mehr die Anerkennung gehabt, wie bei unserer Klasse, die doch von 13, 11 Offizier geworden sind. Oder?
Wahnsinn, ja. 13 Maturanten, 11 nachher
Offizier. Ja, die anderen einen hatten keine Kapuze auch gehabt, der andere schon Strucken, schon hätte es auch wollen, oder? Ja. Also das ist doch völlig anders gewesen. Ja. Und nachher hat es gelottert, oder? Wo ich dann auch ins Abverdienen gekommen bin, den Hauptmann abverdient haben in Chur, dann frühen 70er Jahren, da sind Soldatenkomitees vor der Kaserne gsi, also das ist eine andere Welt gsi dann, oder?
Das Soldatenkomitee, da weiß man heute nicht mehr, das sind Linke gsi, wo gegen die Armee gsi sind, aber das ist schon interessant, die sind nicht für die Armee Abschaffung gsi damals. sondern eher in der Armee haben sie den reformieren ja, oder den sowjetisieren oder gerade so.
Aber,
oder,
ja, ja.
Weil hat er die Armee
also das ist eine schwierige Zeit ja. Weil gleichzeitig hat man natürlich noch angefangen zu schrauben an gewissen Grundlagen von der Armee. Also Grundlagen ist jetzt ein grosses Wort. Militärische Formen haben wir angefangen in Frage zu stellen und so weiter. Hat die Kommission gegen den berühmten Heinrich Oswald, ein selber Militär gewesen,
Ringierchef,
ein hochgebildeter Mann, hat er noch gut kennt, Heinrich Oswald. Der hat Griechisch noch können, hat können rezitieren, oder? Aus dem Homer und so. Also, das hat er noch gewusst. Also, hochgebildeter Manager. Mhm. Und der hat die Kommission geführt, die Oswald-Kommission, wo auch der Schaufelberger drin war, der Generalstabschef Zumstein, noch in einer Funktion bei der Ausbildung. Und die haben dann da ein paar Sachen, wir mussten nicht mehr müssen, Herr Oberst sagen, sondern nur noch Oberst. Und die günstigen, die billigen Konzessionen, die hat man eingeführt. Und gerade was eigentlich besser gewesen wäre, also eine bessere Ausbildung auch von den Berufsoffizieren, die erst später gekommen ist, das hat man auf die lange Bank geschoben, wegen der Finanzen vor allem. Oder?
Interessant.
Ja, ja, ja.
Nachher bist du nach dem Studium, du hast Geschichte studiert,
ja,
bist nachher relativ schnell im Nachrichtendienst, das ist der Geheimdienst in der Schweiz.
Ja.
Sagen wir mal, wenn man kein, ich sage jetzt extra Geheimdienst, oder, wie das tönt so von James Bond-mäßig. Was hat man gemacht im Nachrichtendienst? Hat man da einfach Zeitungen gelesen oder was hat man gemacht? Bist du nachher in Bern gearbeitet, in ins Büro?
Weil wir sind das Zweite gewesen. Auch ein Historiker. Und er war Nachbar in Kirchberg von dem damaligen Chef vom Nachrichtendienst, ich weiß nicht, Karl Weidenmann. Der wäre jetzt auch schon eigentlich 102, oder? Also das ist lange her, oder? Und dann sind wir, hat er gesagt, du komm, wir gehen mal zu dem. Und dann hat er gesagt, zuerst gesagt, ja, wollen Sie nicht Instruktor werden? Mhm. Und ich habe gesagt, ja, also, hey, mir immer gereizt, aber die Frau sagt, sie möchte nicht auf alle Stadt gehen, wohnen, oder? Also, und dann hat er gesagt, ja, kommen Sie doch daher, weißt du? Und nicht ohne Assessment. Weißt du, nicht noch irgendwie einen zweitägigen Kurs, einen Stresstest, oder? Da bist du einfach gekommen, oder?
Gut, du bist Offizier gewesen, der
hat man schon mal gewusst. Aber,
ja, du bist ja im Prinzip schon durch eine Ausbildung gegangen und hast gewusst, das ist echt normal.
Ja, ja, wir haben ein paar Mal geredet, er hat einen eingeladen, hat einem ein bisschen mitgegeben, so wie ich es eigentlich. Ich habe mich manchmal gefragt, also in Klammern rum, wo ich dann noch unterrichtet habe an der Uni, wie schematisch man heute Leute beurteilt. Weißt du, nach Formular, oder? Ist der 5 Beste oder nur der 10 Beste?
Ja, man hätte ja nicht bessere Ergebnisse.
Nein, überhaupt nicht.
Also, ich meine, weißt du, ohne dir nahezutreten, du bist sicher ein guter Nachrichtenoffizier gewesen. Also, der hat sich nicht geirrt.
Nein, der hat sich nicht geirrt.
Der hat sich nicht geirrt, obwohl es eigentlich so ein bisschen oberflächlich wirkt.
Ja, ja, oder? Ja, aber irgendwie das, weißt du, was heute fehlt, dass man sagt, du, ihm fehlt es noch ein bisschen da, das holen wir nach. Ja. Und sonst ist der aber Potenzial. Ja. Das fehlt heute vielfach. Oder
also gesunder Menschenverstand.
Gesunder Menschenverstand mit diesen Assessment und denen weiss ich was alles, wo letztlich eben, wie du sagst, nicht die besseren Resultate bringt. Oder? Mhm. Und dann bin ich in den Nachrichtendienst. Es ist etwas Bitters gewesen. Ich muss ehrlich sagen, es ist eine Pionierzeit vom Nachrichten. Ich glaube, beim Masson, beim Brigadier Masson im Zweiten Weltkrieg, viel anders wird es nicht sein.
Aber sag mal, das nimmt mich immer Wunder, wie haben da die Informationen
beschlossen? Gut, das ist natürlich immer noch, ich stehe natürlich.
Classified?
Immer noch. Nein, es ist jetzt viel vorbei, ich habe es geschrieben. Es ist natürlich, zum Teil natürlich die Open Source, das hat natürlich eine grosse Rolle gespielt, die offene Nachricht. Und dann, was eine ganz grosse Rolle gespielt hat, was sie wahrscheinlich immer noch spielt, ist die Beziehung zu den sogenannten befreundeten Diensten. Mhm. Also, dass man oft mit denen Kontakt eigentlich im Austausch, im nachrichtendienstlichen Austausch, sich dann an Schuhe haltet in diesen Bereich, wo man
motiviert. Was sind da die wichtigsten Dienste?
Ja, ich würde sagen, das ist der entscheidende.
Die Franzosen nicht.
Sie sind auch wichtig.
Aber die Bundesnachricht
ist und dann ist natürlich Israel ist wichtig gewesen. Nicht Israel ist wichtiger gewesen, für den Bereich Polizei, oder? Weil die Bundespolizei, die in dem Mobilmachungsfall, wäre die nachher die Abteilung Abwehr geworden. Und die haben natürlich, gerade auch vor der terroristischen Gefahr, hat die dort grosse Beziehungen geführt mit diesen Diensten.
Und was war die Spezialität gewesen? Wo haben die Schweizer können Informationen liefern? Weil das ist ja wichtig gewesen, damit du überhaupt etwas erfährst.
Also was sie vor allem geschätzt haben, ist einfach ein anderer Standpunkt. Weißt du, also nicht einer, wie die anderen Länder gehen, der eigentlich immer ähnlich war.
Also wir sind nicht NATO gewesen.
Wir sind nicht NATO gewesen, du sagst es ganz klar. Wir sind nicht NATO gewesen. Also an dem sind sie interessiert gewesen. An unseren Beurteilungen aus einer einigermassen unabhängigen Sicht.
Einigermassen neutral.
Aber
wir haben nicht bessere Informationen gehabt aus dem Osten, weil mehr neutral waren. Die eigene Spion oder Agent hat ja die Schweiz nie gehabt, oder?
Nein, das hat sie nicht gehabt. Nein.
Es ist, also kannst du es jetzt schon sagen?
Das ist, wir hatten natürlich gewisse Leute, die Wirtschaftsbeziehungen hatten.
Die haben wir gefragt.
Die haben das schon auch, oder? Wir haben auch einteilt im Nachrichtendienst ein paar gute Leute aus der Schweizer Wirtschaft. Das ist auch anders heute, oder? Durch die Reduktion von der Armeestäbe oder überhaupt von der Reduktion von Militär hat man natürlich viele gute Leute nicht mehr, die man immer wieder sieht. Und das hat damals auch geholfen bei gewissen Krisen bearbeitet. Dass man eigentlich sehr rasch verbunden war mit jemandem, den man gut gekannt hat. Oder? Aber ich glaube, der Bundesnachrichtendienst, gerade was Osten ist, ohne Bundesnachrichtendienst hätte man auch nicht die ganzen, hätte man gar nicht können aufklären können. Auch die Luftwaffenstandort vom Warschauer Pakt im Vorfeld, also in den Warschauer Paktstaaten wie Ungarn, Polen, Tschechoslowakei und dort. Das ist wirklich der BND. Die steht absolut führend.
Und die haben auch Agenten dort in diesen.
Du, die haben Gebiet. Vor allem, die haben natürlich ihre Beziehungen schon. Da hat es schon gegeben.
Und mit dem CIA hat man da viel
doch, zu tun gehabt?
Als Schweiz. Ja. Okay. Und wie war die Stellung? Was haben wir den Amerikanern können bieten?
Das Gleiche.
Das Gleiche.
Ja.
Sag mal, wie wichtig war Südafrika? Haben wir da bessere Informationen gehabt, was Südafrika betrifft? Wir haben ja enge Beziehungen zu den Südafrikanern.
Das ist dann mehr. Wir haben enge Beziehungen gehabt zu Südafrika. Ich bin damals, wir haben die aufgebaut in den Jahren, als ich da war beim Nachrichtendienst. Ich bin auf am Anfang bin ich auswärtig gsi, weisch und so. Und dann aus einem Grund, ich hab dort mit dem Chef einen unmöglichen Offizier, also ohne Namen jetzt, haben wir da Differenzen gehabt, dann hat mich der Weidenmann als den zugeteilten Stabsoffizier genommen, dann bin ich praktisch der Stabschef gewesen, dem von der UNA, und in dieser Zeit hat man dann die Südafrika-Beziehungen aufgebaut. Und ich bin dann mit dem Divisner Pöttibier, dem Nachfolger von Divisner Rockster, dem Nachfolger, weil von alle tot und uralt, oder wären sind wir dann auf Südafrika. Ich habe das dann müssen noch vor der parlamentarischen, also von der GPDL, habe ich dann mich müssen äußern. Ich glaube, sie haben mir dort gar nicht geglaubt. Weißt, auf diesen Chefstufenbesuch sind immer keine gemütlich gewesen. Da hat man ein bisschen philosophiert, ja, die Russen wieder und dann Angola, die DDR traurig und so. Aber weißt, Substanz wie auf der Sachbearbeiter hat es nicht gegeben, oder? Das sind wir, Gott verdiene, eine Woche wunderbar in dem Südafrika gewesen. Ich habe da Zeug gesehen, du, habe dann auch einen Bericht müssen schreiben, oder? Der Chef hat dann, den gibt es nicht mehr. Ich habe gestaunt, ich hätte den gerne nochmal.
Wieso gibt es den nicht mehr?
Der hat dann irgendetwas Gefühl gehabt, den müssen wir dann mal schreddern, oder?
Aber wie heikel war, oder was?
Ja, es hat vielleicht ein paar heikle Sachen gehabt, oder?
Sag mal, heute.
Und sie haben mich gefragt, die hat immer gemeint, dass wir haben wahnsinniges Zeug gemacht. Und ich glaube, sie haben mir nicht viel geglaubt.
Das war ja ein Puck in den 90er Jahren.
Nein, es war kein Puck. Die GPD war die Südafrika-Untersuchung. Puck war P26. Weißt du, die Widerstandsorgan.
Aber die Südafrika-Untersuchung ist nach der Puck.
Ja, die ist nach der Puck.
Ja, das ist eben 90er Jahre, wo die Linken natürlich wollten, Südafrika ausreichen.
Ja, natürlich.
Sag mal, also mein Vater hat ja ganz viele Geschäftsbeziehungen in Südafrika.
Ja, natürlich.
Man hat, ich weiss noch gut, Man hat das dort nie als ein moralisches Problem. Also man hat schon gewusst, also die Apartheid ist nicht, du,
ist nicht
wirklich nicht das Gehlen vom Ei, das ist nicht eine gute Lösung. Nein. Aber wie hast du das damals als Zeitgenosse empfunden? Hast du gefunden, ja, besser als dass die Sowjetunion dort ist? Oder wie hat man das eingeordnet?
Ja, es ist eigentlich, man hat das rein eigentlich. Wir haben das pragmatisch angeschaut. Mhm. Das ist wieder ein Teil von, oder? Wir haben da begründet. Wir haben gesagt, wir sind ein neutraler Staat. Wir können eigentlich, gerade im Nachrichtendienst können wir in einem breiten Spektrum beziehen. Weidenmann ist auch nach Rumänien gereist. Mhm. Der Chef Petitpierre ist einmal auf Moskau gegangen. Wir haben gesagt, da müssen wir nicht nur auf der westlichen Seite, müssen wir, Beziehungen haben. Und Südafrika ist eigentlich mehr, ich glaube, natürlich hat es eine gewisse Rolle gespielt für unsere Entwicklungszusammenarbeit, wie man die Lage in gewissen Ländern beurteilt. Da sind sie natürlich besser gewesen als wir und dann auch als Austauschmaterial. Oder? Aber mir ist nicht sehr geheuer gewesen. Es klingt jetzt ein bisschen blöd im Rückblick. Es ist nicht eine angenehme Atmosphäre gewesen. Also die Militärwelt, die Polizeiwelt, das hast du schon gemerkt. Oder? Du hast auch gemerkt, wir sind wunderbare Haus vom südafrikanischen Streitkräften haben wir gewohnt. Das ist dann bewacht durch einen Infanteriezug, oder? Also das ist schon nicht. Und dann die Typen, die da schon Spezialmission in Mosambik geführt haben, wo wir sie zum eingeladen worden sind, zum Nachtessen, wo einem da so zwei Rottweiler und Beine rumgeschlichen sind, wo ich früher jetzt gerade, das ist nicht, das ist schon gemerkt, das ist schon sicher eine Welt, wo mir nicht ganz dazugehört.
Und sag mal, ist das wichtig für uns jetzt gegenüber den Amerikanern? Haben die Amerikaner das geschätzt, dass wir die Beziehungen pflegen? Oder hast du das nicht gemerkt?
Das habe ich dann nicht gemerkt. Ja. Oder? Also, ja. Weil ich habe die Beziehungen dann, weißt du, es hat sich dann schwer geändert an den Nachrichtendienst in den Strukturen. Also die Anfänge, die Pionierhaft, das ist dann laufend ausgebaut worden. Und der Bereich, was dann die Amerikaner im, sagen wir, regelmäßigen Gespräch, was die dann dazu meinen, das ist dann über die Beschaffungssektion und nicht über die Auswertesektion gelaufen. Und ich habe praktisch dann für den Chef, habe ich dann mehr Krisenbewältigung gemacht, weißt du, Schamer-Krise, Nachrichtenkrise mit dem Parlamentsbericht und so weiter. Also ich bin dann nicht mehr ein Nachrichtenauswerter gewesen, oder?
Wie ist das eigentlich? Weißt, das ist jetzt auch so eine Spionage.
Ist ja irgendwie immer so etwas, was man im Film sieht und so weiter.
Du hast schon können sagen, dass du im Nachrichtendienst schaffst. Das ist nicht etwas Geheimes gewesen.
Nein, ich bin im Staatskalender gestanden.
Eben, und der Frau hast aber einfach nicht alles können erzählen, oder?
Ja, da.
Aber wie streng geheim ist das Zeug einmal gewesen, das du gewusst hast?
Ja.
Würdest du heute im Rückblick sagen, oder? Seine Ehre ins Studio. Ich habe wirklich Sachen gewusst, die wirklich müssen richtig geheim bleiben. Oder hat man eher ein Theater gemacht?
Also, ich habe eigentlich die Frage, haben wir sie da schon gestellt?
Ich muss ein bisschen schauen, was schreibt.
Ja, ich habe es ein bisschen schauen. Ja. Ich bin dann, weißt du, im Laufe der Jahre ist ja so viel rausgekommen. Schon bei der Widerstandsorganisation gesagt, da sind wir ein bisschen grosszügiger, oder?
Hast du das gewusst, B26?
Ja, natürlich. Ich bin ja der.
Du bist ja dabei gewesen.
Nein, da habe ich
Entschuldigung. Jetzt hätte ich es dir gelobt.
Oh ja, natürlich. Hugo Büttler müssen, also mein ehemaliger Chefredakteur, müssen eigentlich in Kampf versprechen. Also ich kämpfe 26 Tage. Wäre überhaupt nicht schlimm gewesen. Nein. Es sind ja Leute gewesen.
Das ist eine blöde Idee gewesen, eigentlich, die Organisation.
Es ist ein bisschen, ich würde sagen, sie ist gleich ein bisschen überholt gewesen. Es ist die Zeit Widerstand, Weltkrieg auf eine Art, weißt du, französisches Maquis, so ein bisschen so, oder? Nicht. Ich habe es immer ein bisschen so empfunden. Ich bin aber, das habe ich aber erst dann, dann auch mal gelesen, der Titus Meyer, ein Historiker aus dem Aargau, hat einen dicken Schunken geschrieben über B26. Und ich bin der Verbindungsmann zu P26 in der Verwaltung. Also ich habe die Kontaktverwaltung P26, aber nur zu denen, also zu dem was ist das gewesen? Der Quartiermeister, der am Kommen ist, also,
Rechnung
unterschreiben, ja. Oder? Ich habe immer ohne Gewissensbiss gemacht, ja, logisch, muss ich
ja sagen. Aber die Sauerei war schon gewesen, das Parlament hat eigentlich nichts davon gewusst. Und es ich weiss gar nicht, hat in der Bundesrat das einmal schon, in alle Bundesräte das einmal beschlossen, dass man die P26 bildet.
Also das haben sie gewusst, oder?
Und das Parlament nicht, oder?
Ja, ein paar schon.
Ja, ein paar.
Weißt du,
ja,
so ein paar Ausgewählte. Gut, ein paar Ausgewählte, weißt du, die grossen Figuren aus ihrer Zeit, Franz Muheim beispielsweise.
Aber Hubacher, hat der Hubacher das gewusst?
Ja, vielleicht hindurch, ja. Man weiss es nicht. Ja. Aber er ist nicht in dieser, er ist natürlich nicht in dieser Gruppe, da war ein anderer Sozi, Stappungen.
Ja, genau, der war nicht von Schlieren. Also. Ja,
von Winterthur, aber ja, sogar. Ich habe den
haben sie den Kast in der SP,
furchtbar, das gemacht. Furchtbar. Ich habe den Franz Muheim sehr gut gekannt, oder? Mhm. Und ich bin natürlich dreimal vor der Puck gewesen, oder zweimal, einmal im Ratssaal von Thun, so auf einem armen Sünderstühle, wo man mich dann befragt hat. Mhm. Und die Parlamentarier sind rundherum gesessen und haben da, und zum Glück hat das ein Untersuchungsrichter aus Zürich geführt. Mhm. Da ist weil bei den Parlamentariern wärst du rasch im Anekdotischen gewesen. Weißt du, jeder Mann gesagt, ja, Herr Letzi, Sie wissen, ich bin auch Oberst, oder? Und dann hätte man gerade auf dieser Ebene hätte man weiter können fahren, oder? Ja, ja. Und, es ist etwas Seltsames gewesen, die Befragung. Ich bin wirklich, ich hatte mal eine Puck-Erfahrung, kann ich gehen. Und, ich habe dann auch etwas, ich habe mich dort ein bisschen unbotmässig aufgeführt. Carlo Schmid hat gefragt, ja, haben Sie noch etwas zu sagen? Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich. Ich habe das Gefühl, mit dieser Art vom Untersuchungsrichter Baumgartner kommen wir dieser Sache nicht auf den Grund, wie ich da frage. Mhm. Und dann hat er gesagt, Sie kritisieren in ungebührlicher Art eine Parlamentskommission.
Carlo Schmid?
Ja.
Das ist ja humorlos.
Und dann habe ich gesagt, nein, gebe nur die Eindrücke wieder, die ich gewonnen habe in der Vergangenheit. Und dann hat er auf einmal gesagt, Jesus Gott, der Letzi ist ja gar nicht Beamter, Zürich-Zeitung, nächstes Jahr Wahljahr, nein.
Scheisse.
Und hat er gesagt, wie sehen Sie es denn? Da habe ich noch drei Sachen können.
Du hast Stichwort gemacht, 1984 bist du zur Zürich-Zeitung gegangen.
Ja, ja.
Das war eben noch zumindest im Kalten Krieg, da bist du Militärexperte von der Zürich-Zeitung. Also du bist eigentlich Speerspitze von der Stahlhelm-Fraktion, oder? Kann man sagen, oder?
Ja, natürlich. Ja. Wobei, mein Vorgänger hat ja das lang für den berühmten Erich Albert Kägi, weißt, EAK. Ja. Und das hat man immer gepflegt, das Militärische. Und er ist ein Vernünftiger gewesen. Mhm. Er ist natürlich, weil ein Journalist hat mir die Armee nicht gern gehabt. Mhm. Das habe ich erst nachher gemerkt, weißt, am Anfang.
Wieso hat man den nicht gern gehabt?
Der hast du
nicht darüber geschrieben.
Ja, den hast du nicht gern.
Das ist erst im
Und das ist sofort. Sofort, als ich draußen war, bin ich ein anderer gewesen.
Ja.
Weißt, natürlich bin ich gut. Ich habe ja mit all diesen Generalstabskursen gemacht, mit den Generalstabschefs und allen. Sammy Schmid, mit dem Sammy Schmid bin ich ein Kompaniekommandant gewesen. Mit ihm ist es immer gut und ich bin auch heute noch sehr befreundet mit ihm. Oder? Aber wie gesagt, wie hat das? Du bist auf einmal jemand anderer gewesen, oder? Aber es ist die.
Obwohl ihr alle untereinander Offizier gewesen seid, haben sie die auch nicht mehr richtig
Auch nicht mehr.
Das ist schon verrückt.
Weißt du, immer. Aber gell, also da nichts schreiben dann, oder? Das ist so. Das war jede einleitende Bemerkung.
Ja. Jetzt, wenn wir weitergehen, finde ich ganz wichtig, dann kommen die 90er Jahre. Zuerst Armeeabschaffungsinitiative, GSOA. Ich war dort noch bei der GSOA dabei. Und nachher kommen die 90er Jahre, wo sich doch alles ein bisschen geändert hat, oder? Für die Schweizer Armee. Was hast du dort gedacht? Was hast du gedacht? Eben, muss man die Armee jetzt völlig verkleinern? Oder in welche Richtung soll es gehen? Wie hast du diesen Epocheneinschnitt erlebt? Und was hast du für Schlüsse gezogen?
Ja gut, also den Epocheneinschnitt habe ich natürlich gut nacherlebt. Mhm. 1989, ich fahre gerade noch ab in KP, wo die Übungsleitung war für die letzten Grossmanöver, der Rhein-Sack 2 in der Ostschweiz. Mhm. Da stelle ich den Radio an, dem Donnerstag oder weiss ich was Abend. Und ich höre, die Mauer ist gebrochen und wir üben noch den Angriff von Russland von der Sowjetunion über den Gürtel von Kreuzlingen. gegen Konstanz, oder? Ja. Da ist wirklich, da hast du nicht mehr können so weiterfahren, ja, oder? Ja. Weißt, es ist wirklich etwas weggebrochen, ja, ja, oder? Ja, ja. Und dann immer mehr mit der Auflösung von Warschau-Pakt, Partnerschaft für den Frieden, wo ich eigentlich von Anfang an, ich bin eigentlich der Erste gewesen, der die propagiert hat in einem Kommentar, wo man noch nicht davon geredet hat. Und ich habe immer gefunden, wir müssen irgendwie, da stimmt es nicht mehr ganz, unser Konzept, oder? Mhm. Wir haben es so können durchhalten, natürlich unter der Bedrohung durch die Achsenmacht, dann noch knapp eigentlich unter der Bedrohung durch die Sowjetunion und den Warschau-Pakt. Und dann habe ich gesagt, also jetzt muss man sich ein bisschen neu muss man sich positionieren. Und vor allem NATO-Strategie in 7 Jahren ist optimistisch gewesen, oder? Es hat sich geändert, was haben sie geschrieben? Neue Gefahren, Terrorismus, aber grosser Angriff in Europa gebannt, oder? Und dann sagt, ja du, wir mit unserem Bestand von über 700.000.
Wahnsinn,
das ist Wahnsinn. Das ist
eine Riesenarmee gewesen.
Eine Riesenarmee, oder? Ja. Und dann hat mir auch die Auslandaufenthalte. Ich bin dann im Krieg gewesen, das ist dann schon wieder ein paar, aber sind die 90er Jahre, weißt, dann ist die Charta von Paris. Jeder hat gemeint, es wird nicht gerade ganz besser, aber irgendwas ist etwas passiert, oder? Und dann ist der Bericht 90 gekommen, den ich geschrieben habe in 3 Wochen zusammen mit dem Gusti Däniker, wo man, also der berühmte Strateg, der Gustav Däniker, er ist einmal am Abend, wenn ich wieder ein paar Seiten geschrieben habe, ist er gekommen mit bitterem Gesicht, dann hat wieder ein paar Bemerkungen, da haben wir in 3 Wochen gehabt, oder? Da haben wir auch etwas Neues gemacht. Wir haben noch weiter wollen gehen. Wir haben eigentlich den Satz dort schon gehabt, also wenn sich das gut entwickeln, auch die europäischen Zusammenschlüsse zu einem sicherheitspolitischen Gebilde, müssten wir uns auch überlegen, dort mitzumachen. Und das haben dann die Grashüter von der traditionellen Sicherheitspolitik, dazu hat der alte Korkmann Zumstein, der Franz Buheim, der CVP-Ständerat und dann noch der die ZGV-Direktor, Zentralstelle für Gesamtverteidigung, der Urner da hinten, die haben das dann wieder vom Teufel gefunden und dann hat man es dann ein bisschen milder formuliert. Und dann haben wir vor allem Kriegser, also meine Einblicke in Krieg, haben einfach ein bisschen, haben die Armee dann ein bisschen anders angefangen
gesehen. Ja, das ist eigentlich klar.
Weißt du, einfach irgendwie den Weg habe ich nicht mehr als das Zentrum. Weißt du, früher ist man, oder? Das war das. Und dann nach Tschetschenien, das war ja wirklich das Scheusslichste. Ja. Das ist so wie Ukraine, oder? Ja. Grosny am Boden, wie Mariupol, oder weiss ich was. Und dann auch der Balkan, wo ich länger war. Dann habe ich einfach gesagt, vielleicht müssen wir ein bisschen justieren, oder? Auf internationale Zusammenarbeit.
Jetzt sind wir wieder in einer völlig anderen Zeit. Oder? Jetzt ist plötzlich wieder ein Krieg, und zwar ein grosser Krieg in Europa, wo niemand denkt, dass das möglich ist. Hat niemand
gedacht. Oder noch Sicherheitsstrategie von der NATO. Gut, es hat sich dann auch wieder geändert. Aber 90, wo ich auch mich beeinflussen lasse, ist es gewandt. Oder?
Ja.
So.
Ja, wir haben 30 Jahre jetzt eigentlich
die Zeit. Es gibt ja nichts Älteres als eine Vorstellung von der Zukunft, die wir heute haben. Oder? Ist morgen schon. Also,
würdest du aber jetzt sagen, wo eben die Situation, wir müssen jetzt mal darüber reden, was ist eigentlich neu an der Situation, aber ja, komm, wir reden mal zuerst über die Situation. Wie würdest du jetzt sagen, ist es eine völlig neue sicherheitspolitische Situation jetzt, seit dem Krieg in der Ukraine?
Wie würdest du beurteilen? Ja, was mich, es hat mich sehr bedrückt, ich habe mich auch, ich muss es ehrlich zugestehen, nicht mehr ganz im Detail mit, sagen wir, mit dem taktischen, mit dem Waffensystem, beispielsweise ins letzte Detailbuch, habe ich mich nicht befasst. Ich finde, auf strategischer Ebene, dass eigentlich zuerst das Fehlen vom Dialog, dann Abbrechen von ganz zentralen Sicherheitsinstrumenten, wo man eigentlich, wo nicht perfekt sind, wo man aber daran geglaubt hat, weißt, die OSZE, oder? Dann die ganzen Abrüstungsverträge, ich habe das noch der Uni gesagt, du, New Start und alles zusammen, es ist nicht perfekt, aber es ist zumindest ein Rahmen, wo um das alles wo zerbröckelt, oder? Ich finde, das ist das Ganze. Dann aber auch der verhärtete Ton, oder, weißt, sich lächerlich machen, Sachen über sie und all die Sachen, die einfach wo einen besorgen.
Wenn meinst du es da konkret, wer macht sich lächerlich?
Ja,
dass ein Putin
sich natürlich, weißt du, der Goebbels-Stil praktisch, der hinzugehalten, oder nicht?
Ja, und auch die Propaganda,
die es ja, gibt, die Propaganda.
Aber jetzt, ich meine, es ist schon verrückt, oder? Weil du bist Obersthistoriker und hast dich das Leben lang mit Krieg und Militär beschäftigt, kann man so sagen.
Ja, ja.
Und es ist eigentlich komisch, dass ausgerechnet auch du auf eine Art wieder überrascht bist, dass das wieder kommt. Eigentlich hätte ich schon sagen
ich
als Historiker weiss, es gibt schon Friedenszeiten, aber die sind nach 30 Jahren eine Generation häufig
vorbei. Da hast du völlig recht. Ich habe mir das immer wieder überlegt. Ich habe es auch schon irgendwo mal gesagt, in einer Diskussion vielleicht. Es ist genau das, was du sagst. Ich habe gesagt, ich habe zu wenig als Historiker gedacht. Mhm. Ich habe eigentlich zu optimistisch mich tragen lassen von politischen Strömungen.
Oder als Journalist, vielleicht bist du auch zu fest Journalist.
Vielleicht hätte ich, ja.
Oder?
Und
vom Tagesgeschehen
sehr stark beeinflusst. Und sagst du, also jetzt, wenn der Letzi jetzt geopfert ist, wir müssen nochmal, ist er nicht mehr ganz. Mhm. Müssen wir ihn pensionieren, schon früher, weißt du? Mhm. Oder?
Aber was ist jetzt die richtige Reaktion, wenn wir jetzt von der Schweiz reden? Was heisst das für uns, die neue Situation? Ich meine, wir können sie nicht abschätzen, wir wissen nicht, wie lange der Krieg geht, wir wissen auch nicht,
ob es
noch schlimmer wird, wir wissen nicht, ob vielleicht greift der irgendwann noch das Baltikum an.
Du, ist alles möglich aus meiner Sicht. Also Leute, die einfach sagen, also jetzt nicht hysterisch werden, also sie vergessen ein bisschen die ganze Nukleardiskussion, die man geführt hat, auch in den 50er, 60er Jahren, wo gescheite Leute wie Bernard Brody und so weiter, der Michael Howard in London, und schon ein bisschen ernsthafter sich mit diesen Fragen befasst haben, als das heute der Fall ist. Oder? Also, wir wissen es nicht.
Aber was ist jetzt die Reaktion, die du würdest empfehlen für uns, sowohl politisch wie auch militärisch, sicherheitspolitisch?
Ja, das müssen wir jetzt machen. Ich bin nie sehr ein positiver, nie ein Mensch gewesen. Darum hätte ich nie können in ein PR-Büro. Weißt, ich habe nie können irgendwie, was sollen wir machen? Was sollen wir nicht machen?
Ja gut, aber sagen wir, was wir nicht sollen machen.
Jetzt einfach die Hektik, die um sich greift. Oder jetzt in allen Bereichen, jetzt die Neutralität-Diskussion, die ist einfach nicht gut, oder? Jeder hat irgendeine Idee. Gestern hat der Bundesrat Pfilliger schon wieder geschrieben, ohne dass auch dort in seinen Betrachtungen es stimmt einfach nicht. Mhm. Es gibt keine Neutralität mehr, wenn wir mit der NATO auch mit Vorbehalt zusammenarbeiten. Oder wie Bundesrätin Amherr sagt, bei High-Readiness-Operationen. Die sind ja gerade für den Krieg gemacht, um in Krisensituationen einzugreifen. Artikel 5. Dann ist Neutralität vorbei. Also, und da beschissen wir uns rundherum. Und das möchte ich einmal eine ehrliche Standortbestimmung haben. Und nicht jetzt eine Bierhektik. Wir gehen ein bisschen zur NATO, etwas zusammenarbeiten oder nicht. Es geht um die Grundsatzfrage. Wie sehen wir unsere Rolle?
Und man muss es
weißt du, wir haben die jahrelang, das ist ein fester Pfeiler gewesen, 1973, der Neutralitätsschutzfall, mit den grossen Übungen, ist das Zentrum gewesen. Darum ist er auch so verwurzelt.
Weißt, ich finde auch, dass wir haben es vorher angesprochen, ich glaube, das müsste auch die Lehre sein aus den 90er Jahren. Oder? Aus den 90er Jahren ist ja die Lehre schon auch, wir haben ein bisschen schnell das Gefühl gehabt, die Welt tut sich vollkommen verändern.
Ja.
Es war nicht so gewesen. Es hat sich schon verändert, stimmt. Ja. Auf jeden Fall. Aber gewisse Sachen sind eben auch gleich geblieben.
Ja.
Und wir haben zum Beispiel, ich meine, das Russland haben wir viel zu optimistisch angeschaut. Ich meine, Jeffrey Sachs, der jetzt ja völlig politisch anders geworden ist, aber damals die birnenweiche Vorstellung, Big Bang und in Moskau und tack wird Russland zum kapitalistischen Land, wo es allen gut geht und so weiter. Das ist schon unerhört naiv gewesen und ich glaube, eben, den Fehler sollte man jetzt nicht machen. Nein. Und wieder sagen, jetzt ist wieder alles anders und jetzt müssen wir alles neu überdenken. Und eben das, was du vorhin gesagt hast, oder auch ich gesagt habe, eben die Historiker. Ich meine, die Neutralität, man kann es drehen und wenden. Es begleitet uns das Prinzip seit dem 16. Jahrhundert.
Ja, ja.
Das ist ziemlich lang. Und wenn man noch in die Eidgenossenschaft hineingeht, haben wir es schon länger gehabt. Oder das Stillestehen ist ein Prinzip aus der alten, frühen Eidgenossenschaft.
Ja, das hast ja du.
Wir kennen das schon lange. Und ja, das ist nicht etwas, was man in drei Monaten tut, über einfach so, ja, jetzt machen wir es ganz anders.
Ja. Und das ist, es gibt einen amerikanischen Autor, ich mag mich jetzt nicht mehr genau erinnern, einen bekannten Aufsatz, ich habe ihn nicht präsent im Moment, den Namen vom Autor, was sagt, eine Verteidigungsdoktrin, die wirklich im Gegensatz zur Identität oder zur langen Tradition von einer Landstadt, die hat keinen Erfolg.
Das ist interessant.
Nicht?
Ja. Mhm.
Weißt?
Das ist interessant.
Ja, ja. Also ich bin nicht, weißt, ich sehe natürlich auch, dass man mit dass wir Luftverteidigung müssen in einem grösseren Rahmen, aber dass man es einfach ohne, dass man das einfach auf eine technische Frage abbricht, die ganze Neutralität, oder auf eine Waffenausfuhr, das finde ich falsch.
Aber das finde ich ganz einen guten Gedanken, den du vorher jetzt zitiert hast. Ich habe jetzt nur gerade gedacht, eben zum Beispiel bei der Schweiz,
ja,
würde ich jetzt auch sagen, jetzt gehört zu der Schweiz oder zu der Identität, gehört zum Beispiel bei der Verteidigung auch immer das Milizprinzip.
Ja.
Es war immer klar gewesen, dass wir meinen, dass wir uns alle bewaffnen. Wir sind seit dem 14. Jahrhundert sind wir bewaffnet.
Ja, ja.
Oder
ja,
durchgehend. Das, ja, ist uhren lang. Und es gibt ja die Diskussion, wie ich weiss, dass man die Hager Landkriegsordnung diskutiert hat und verhandelt hat im Haag. Hat ja die Schweiz darauf bestanden, dass man sagt, ja, wenn dann ein Land besetzt ist wie die Schweiz, dann dürfen wir, unsere Bauern, oder, und unsere Metzger, die haben ja alle daheim ihre Waffen, die dürfen weiterkämpfen.
Ja, ja, ja,
obwohl eigentlich
der, obwohl es ja nicht.
Ja, und das ist ja das, da haben ja Grossmächte natürlich alle gesagt, das wollen wir auf keinen Fall, ja, das ist eine hure Sauerei. Unter anderem natürlich auch die Deutschen, ja, weil die Deutschen nachher in Belgien genau das gemacht haben. Sie haben genau angefangen, die Zivilbevölkerung,
ja, ja,
massakrieren im Glauben, das sind alles Guerillas, ja, oder? Und die Guerilla-Tradition zum Beispiel ist natürlich auch etwas, was die Schweiz immer geprägt hat. Und finde ich einen guten Gedanken, dass man sagt, hey, das kannst du nicht einfach plötzlich umkehren.
Oder weil sie müssen einfach das System von uns erlaubt und da beschissen sich. Mhm. Oder wissen sie vielleicht auch gar nicht mehr, was alles passiert. Da tun wir uns einfach ein bisschen, so ein bisschen mit Zaubertrickchen versuchen, wir uns über die Runde zu bringen, oder nicht?
Mhm.
Und meinen, wenn die Ausfuhrregelung ein bisschen lockerer sind, dann haben wir das Problem gelöst. Mhm.
Nein,
überhaupt nicht.
Jetzt sagen wir militärisch, was muss man bei der Armee machen? Jetzt ist auch, da ist auch eine Hektik ausgebrochen. Was muss man da machen?
Also sicher jetzt nicht. Aber wie gesagt, da bin ich jetzt schon, weißt du, was das Technische betrifft, ein bisschen langsam weiter weg, oder?
Mhm.
Ich denke, ich habe noch mit einem Funkgerät SC-100 aus amerikanischen Beständen vom Zweiten Weltkrieg geschaffen. Da hast du lieber an den Waldrand übergerufen als Funk. Oder? Nein, ich wollte nur sagen, es ist ganz schwierig, nicht, was man jetzt, was ich einfach das Gefühl habe, indem wir mit alten Vorstellungen jetzt, weißt, von Löchern stopfen, oder? Mhm. Vielleicht ist es gar nicht das, oder?
Mhm.
Weißt?
Mhm.
Dass der, also
aber zum Beispiel, dass wir jetzt einfach gesagt haben, wir wollen jetzt mal mehr Geld in die Armee.
Ja, das ist.
Aber würdest du sagen, ist vernünftig?
Ja, ist vernünftig. Mhm. Ja, ja. Aber dann auch, ich sage, was kommt, weißt? Was kommt wirklich auf uns zu? Also jetzt naiv, es braucht einfach Panzer, weil jeder dort einen Panzer brauchen.
Mhm.
Jetzt musst du einfach sagen, bis wir mit Panzer müssen Einsatz, dann ist der Film gelaufen.
Wieso?
Ja, ich sehe nicht, weisst, es ist der Gegensatz zur Situation im Warschau-Pakt,
mhm,
wo wir 300 Kilometer aber wir wirklich voll ausgerüsteten Gegner gegenüber gestanden sind.
Mhm.
Voll trainiert. Ich habe etwa die mit DDR-Offizieren, das war aufmunitioniert. Das ist in diesen Kasernen, auf diesen Truppenübungsplätzen ist das Zeug bereitgestanden. Das ist völlig an. Dort hätte man können sagen, doch. Das ist aber einfach, die Russland wird so wahrscheinlich im Osten, gebunden sind. Das siehst du jetzt ein Jahr lang. Eigentlich die russische Armee, die wir immer gesagt haben, ich habe schon, die ist dann das Schlimmste, was auf uns zukommen kann. Mhm. Und jetzt siehst du, wie führungsmässig, wie bezüglich Ausrüstung, alles, aber ich weiß nicht, klappen, oder? Mhm. Also ich sehe, und ein Durchmarsch an die schweizerischen Landesgrenzen durch Deutschland, durch mit ähnlichen Auswirkungen, sehe ich nicht mehr. Dann wird es ganz schlimm, dann ist fertig, oder? Mhm. Und einfach sich...
Und trotzdem findest du aber, da muss man jetzt gleich aufrüsten.
Aber eben, wie gesagt, wir brauchen die Luftverteidigung, oder? Das braucht man. Und vielleicht halt gleich Zusammenarbeit einmal wirklich solid anschauen, was wollen wir wirklich, oder? Und nicht einfach, wie es im Bericht steht, da, die militärische Zusammenarbeit im Ernstfall soll wirklich so weit wie möglich vorbereitet und mit den Partnern geübt werden, ohne dabei Verpflichtungen einzugehen. Da musst du gar nicht anfangen.
Das geht gar nicht.
Es geht gar nicht. Und einfach dort will ich einmal Ehrlichkeit. Oder? Mhm. Aber Luftverteidigung, auch unser Flugzeug, das wir jetzt haben, ist natürlich konzipiert zum Zusammenwirken in einem grösseren Rahmen. Oder?
Was findest du, wenn man so sagt, jetzt haben wir vorher eben von dem gesagt, die Schweiz hat so eine lange Tradition, wie sie sich verteidigt haben. Und das ist immer eben der Punkt, sie alle haben Waffen. Mannen, sagen wir. Müssen wir die Armee jetzt einfach nicht, weißt du, einfach was Bestände betrifft, einfach wieder mal aufsetzen. Dass man einfach sagt, hey, es tut den Schweizern auch einfach, ich sage jetzt etwas Konservatives, es tut denen auch noch gut, wenn sie mal das Gefühl haben, sie seien mal in der Armee gewesen und haben eine gewisse Verantwortung für das Land. Weil das war ja auch so ein Nebeneffekt gewesen von deinem langen Militärdienst, dass du irgendwo eine Art von Loyalität zu dem Land gehabt hast, wo ich einmal finde, wäre schon noch gut.
Wir hätten es wieder, oder? Ein paar Industrielle gehabt, die da tüchtig mitgemacht haben, oder? Bis in Armeestab, bis zur Pension.
Weißt, ich finde, oder? Ja, wir sind vielleicht da nicht ganz gleicher Meinung, aber wenn du schaust, wie wir uns einmal verhalten, wenn Druck kommt aus dem Ausland. Ob jetzt das die EU ist, oder die Amerikaner, oder du noch, oder ich weiss nicht wer, oder Chinesen, spielt gar nicht. Wir sind solche Memmen geworden. Und ich habe nochmals das Gefühl, das hat schon auch mit dem zu tun, dass die meisten von den Entscheidern im Parlament, im Bundesrat, die sind nie mehr im Militär gewesen, die haben nicht, wie soll ich sagen, das Bewusstsein bekommen, hey, im Ernstfall muss ich denn das Land verteidigen? Mit meinem Leben, ich meine, das finde ich bei der Ukraine ja auch so etwas beeindruckend, dass man sieht, junge Männer mit 22, die sind bereit zu sterben. Die sterben für ihr Land. Und das haben wir eigentlich nur noch aus dem Film gekannt. Und eigentlich habe ich gleich das Gefühl, wenn du das Bewusstsein hast, hoffentlich musst du es nie machen, trittst du halt auch in anderen Fragen ein bisschen anders
auf. Das kann sein.
Oder das ist das ein bisschen esoterisch?
Nein, das kann sein. Ich bin dort ein bisschen zu wenig stark. Weißt, wie die, ich meine, da wäre jetzt ein Gesprächspartner Rudi Steiger, oder, wo jahrelang da die Fragen bearbeitet hat, was das ganze Soldatenbild, also ein psychologisches Verständnis, wo dort sehr viel mehr hat. Ich habe mich um das immer ein bisschen fundiert, zugunsten von strategischen Überlegungen. Ich habe immer das Personelle, weißt du, so Zivildienst ein bisschen auf die Seite geschoben. Ist mir nie so ein Bestandesproblem. Ich habe einfach immer das Gefühl gehabt, die Gesellschaft ist so komplex, dass man natürlich nicht könnt beliebig viele Leute mobilisieren für ein Militär. Oder? Mhm. In allen Kriegen, die ich gesehen bin, wenn auch auf tiefem Niveau sind, sind viele Sachen weitergelaufen, die es gebraucht hat. Weißt du, auch Energieversorgung, oder auch wenn die miserabel war. Aber es hat, und es ist derart komplizierter. Und wir haben ja, das weisst du vielleicht auch aus deinen Studien, nein, du hast den Ersten Weltkrieg ein bisschen weniger angeschaut, oder? Dass dort auch schon, wo man mobilisiert hat, schon Leute eingerückt sind in der Größe von einer ganzen Brigade nicht. Weißt du, wie sie noch im Land hier.
Ja, oder? Logisch, oder?
Und das ist völlig
laufen.
Ja, aber auch eine einfachere Gesellschaft gewesen als heute, oder? Weißt du? Und ich glaube, irgendwie dort können wir nicht einfach beliebig viel mobilisieren. Und ich habe auch das letzte Mal habe ich gesagt, an der Uni, als mich gefragt hat, mich noch einer, mein Nachfolger hat mich noch mal aufgebaut, hat mich gefragt, Frau, bin ich da allgemeine Wehrpflicht. Und ich habe dann auch gesagt, zum Glück habe ich mich immer um die Fragen drücken können. Ich bin eher skeptisch. Für so, weißt du, Ich sehe deine Argumente, aber ich bin eher so die Totalmobilmachung von Volk und Heimat. Stimmt nicht mehr ganz. Von der Gesellschaft und von der Wirtschaft.
Das stimmt, aber du kommst einfach meiner Meinung nach auch politisch in ein Glaubwürdigkeitsproblem hinein. Oder? Entweder sagst du, wir haben eine Berufsarmee, das ist einfacher zum Begründen. Du sagst, wir brauchen nicht mehr so viele Leute und die zahlen wir für das.
Ja.
Oder du sagst, nein, wir haben eine Milizarmee, dann hast du die allgemeine Wehrpflicht, ja. Aber dann brauchst du auch sogenannte Wehrgerechtigkeit. Und das ist heute das Problem.
Ja, ich meine,
mein Sohn, der ist Offizier in der Armee. Wenn du mit dem über den Zivildienst redest, der kommt Vögel über, der regt sich so auf über den Zivildienst, oder? Findet, das ist eine Sauerei. Wir haben so, wir machen so viel mehr in der Armee und die anderen gehen im Spital ein bisschen Leute pflegen. Das ist nicht gerecht. Und
darf ich etwas gleich?
Ja, sicher.
Da werden ein paar Zuschauerinnen und Zuschauer wenig Freude haben. Ich bin natürlich Gott der froh gewesen. In meiner Reha, nach einigen, wo ich da einen liebenswürdigen Zivildienster gehabt habe, der mich da jeden Morgen da betreut hat, oder?
Klar, aber das hätte ja nicht mehr so ein Zivildienster sein. Das hätte ja einfach so schön nachgestellt.
Aber ich kann jetzt
nicht sagen. Nein, aber es ist einfach ein Thema, oder?
Weißt du, ich habe ja vorher gesagt, die Münchensteiner Initiative. Da beim Schuffelberger einer für die Münchensteiner Initiative gewesen wäre. Jesus Gott nochmal, da hätte einen Abzug gegeben, oder? Nein, ich hasse dann ein bisschen. Aber heute sehe ich es auch, dass, jetzt ist das schon ein Bundesamt brauchen für das, weißt du? Oder? Das ist gigantisch, was sich da anhäuft. Und wir haben dann auch einen Fehler gemacht, dass man das Instrument als sicherheitspolitisches, also das ist eine Konzession, die nicht begründbar ist. Oder? Nicht. Also da bin ich mit dem Sohn dann voll einer Meinung.
Aber wenn wir jetzt noch zum Schluss einen Ausblick machen, aber das ist immer wahnsinnig schwierig.
Ja.
Wie geht das weiter in dem Krieg in der Ukraine? Du hast vorher erwähnt, dass eigentlich die Russen, glaube ich auch, auf eine Art, also das klingt jetzt zynisch, es ist eine Enttäuschung in dem Sinn, oder? Man hat gemeint, die sagen viel besser und irgendwo seit einem Jahr kommen sie eigentlich gleich nicht zum Ziel.
Aber ich habe immer gesagt, ja. Du, die sind die 48 Stunden am Atlantik.
Ja, und da hat der Putin auch gemeint, oder?
Ja.
Und wie schätzt sich jetzt ein? Hast du das Gefühl, im Herbst ist fertig? Oder geht das noch viel länger? Oder?
Ich kann das nicht sagen. Es ist einfach, was mich eben, ich habe es vorher angetönt, so besorgt, ist das dauernde Aufschaukeln, weißt? Noch ein bisschen mehr Panzer, noch ein bisschen modernere Artillerie, auf der anderen noch mehr Brutalität. Wir reden nicht miteinander, es gibt keine Pause, weißt? Es gibt nicht irgendwie mal eine Phase, wo man von einer Waffe ist. Das gibt's alles nicht. Es gibt, vielleicht gibt's im Hintergrund, gibt's viel, ich weiss es nicht.
Und man sieht immer viel Brutalität.
Oder? Ja, ja, und das letzte.
Zwischen Völkern, die eigentlich sehr nahe sind.
Weißt, jemand, und das macht man, es ist nicht begründbar, jetzt ist aus dem hohlen Bauch erzählen. Aber wenn jemand derartige strategische Missgriff macht, ein Land aufs Spiel setzt, weißt, wirtschaftlich alles, ich bin ein Wahrnehmungsbild in der ganzen, ja, nicht in der ganzen Welt, es gibt ein paar, im Westen, wir können nicht mehr auf Russland, also ich kann nie mehr gehen, oder? Weißt, das ist abgeschieden, das ist bald ein Nordkorea in Europa, das macht man auch, dass einer, der derartige Missgriff macht, dann halt letztlich noch einen ganz grossen Missgriff macht.
Das wäre doch dumm.
Also, ich will es jetzt nicht. Alle sagen, das kommt nicht. Das kommt nicht. Und ich ist der nicht. Ich bin nicht überzeugt.
Ja, er hat schon viele Fehler gemacht.
Hat schon sehr viele strategische Fehler gemacht. Der Hitler hat ja mal gesagt, das Volk ist gar nicht mehr wert, dass wir den Kampf führen, oder? Jetzt soll es auch untergehen. Weißt du, also, das sind die. Auch wenn du sagst, der kalkuliert gleich, der hat sicher eine Ratio, oder? Aber es ist etwas, es ist Wahnsinnsakt, was ich da.
Ja, bis jetzt ist es ist eben immer, finde ich immer im Krieg so, du hast vor der Ersten Weltkrieg angeschaut,
ja.
Gesagt, oder? Eigentlich, wenn man heute schaut, weiss man, die Deutschen hätten im Oktober, nachdem ihre Offensive im Westen gescheitert ist, hast du gewusst, der Krieg ist eigentlich verloren?
Ja, ja.
Eigentlich hast du es gewusst. Du hast ja gewusst, welche Gegner haben wir, wie stark sind die, wie stark sind wir, sie haben es eigentlich gewusst.
Ja.
Und sie haben nur 4 Jahre lang gebraucht, bis...
Ja, ja, ja.
Also, sie haben sie nicht einmal eingesehen dann. Also sie haben sie eigentlich nie mehr eingesehen. Ja,
es, jetzt bin ich zum Zweiten gekommen.
Es ist so die komische Mischung zwischen der Ratio. Also du bist ja schon rational im Krieg, du musst ja rational sein, ja. Aber in den grossen Fragen bist du irrational.
Ja, ja, ja.
Das finde ich verrückt und das finde ich jetzt bei Russland auch so.
Weißt, Frankreich in Algerien hat natürlich auch nicht Atomwaffen, aber das ist etwas, ist auf einer anderen Ebene, in Afghanistan auch
nicht. Und du weißt, dass die Amerikaner das nicht zulassen.
Ja, ja.
Oder? Ich meine, das muss man schon sehen.
Ja, ja, die haben schon... Bei Ägypten.
Mhm, wir mussten schon dort sofort zurückkehren.
Ja, ja, ja.
Und das ist eben auch,
dass wir
es nicht. Ja, genau, weil die Chinesen werden den Russen nicht sagen, jetzt hört auf.
Nein.
Oder? Die werden das nie sagen. Oder? Und von dem her finde ich auch, ich weiss nicht, was der noch im Schild führt.
Nein, eben, das weiss man nicht. Und das erstaunt mich auch, dass es gibt keine Bremsen. Weißt du? Oder? Dass in einer Entourage, wo sich auch wieder Sachen erhofft, von dieser Lage, das ist etwas, ja.
Es ist ein da, wo man eben vielmals dann sieht im Krieg, dass einzelne Personen so eine Macht und eine Bedeutung bekommen, wo man sonst eben nicht kennt, die Friedenszeiten, muss man sagen.
Irgendwie das Gefühl gehabt, du hast 62, haben wir ja erwähnt, die Typen dort, ich mag mich täuschen, aber die Kommunisten mit einer philosophischen Basis, also verstehe mich recht, Karl Marx, ein Philosoph des 19. Jahrhunderts, herkommt von Hegel, weißt du, wo irgendwie rationaler vielleicht denkt haben als heute. Weißt du, das religiös gemischte heute? Mich verschrecke ich immer den Putin mit einer Kerze vor dem Altar oder so.
Ja, er ist ja ein Kommunist, weißt du?
Ja,
ich kenne ja seinen Marx auch gut. Das glaube ich jetzt nicht.
Glaubst du nicht?
Nein, ich denke jetzt auch an Stalin. Weißt du, ich jetzt denke an Stalin. Der Stalin war ja super rational.
Ja, ja.
Und vielleicht auch nicht in den grossen Zielen, auch nicht so irrational. Aber der war sicher auf eine Art brutal, wo der Khrushchev eben nicht war.
Ja,
und wahrscheinlich jetzt schon damit zu tun gehabt, dass der Khrushchev selber den Krieg erlebt hat.
Und
ich glaube, es war eher das. Es war auch beim Kennedy. Ich meine, der Kennedy ist auch im Krieg. Die ganze Generation, die dort am Hebel war, hat gewusst, Gott verdeckelt. Nein, nochmal einen zweiten Weltkrieg wollen wir dann gleich wieder nicht. Oder?
Ja, ja.
Habe ich das Gefühl. Das ist jetzt auch so eine Spekulation.
Ja.
Weil der Stalin, der hat jetzt trotz Marx-Lektüre.
Nein, weißt du,
ich habe nicht gesagt, ich weiß nicht. Nein, weil Marxismus ist ja auf eine Art ein Krebs.
Ja.
Aber ich weiß es nicht. Aber gut, wir werden das heute nicht mehr lösen. Bruno, danke vielmals für das sehr interessante Gespräch.
Danke
vielmals. Zeig mir einmal dein Buch, weil das ist wirklich ein gutes Buch. Leset das Buch. Dann sehen wir mal, was Journalisten für ein interessantes Leben haben, wenn es Bruno Lepzi heissen.
Herzlichen Dank.
Nein, danke vielmals. Das war vom Nebelspalter. Zum Show. Bis zum nächsten Mal und habt eine gute Zeit.